Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zu den TV-Tipps des Monats November 2021. Endlich ist sie da, die Biopic-Serie über Diego Armando Maradona auf Amazon. Aber lohnt sie sich auch? Ja, das besprechen wir und danach gibt es von den Fernsehkritikern Jan Freitag und mir, Erik Leimann, ungewöhnlich viel Deutsches in diesem Podcast zu hören. Faking Hitler, knapp 30 Jahre nach Stonk von Helmut Dietl, kommt der Sternskandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher als Miniserie mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu auf RTL Plus zurück. Das ZDF wagt sich mit Furia und Westwall an gleich zwei Miniserien, in denen es um modernen Rechtsterror geht. Wenn das ZDF die neuen Nazis erklärt, lässt sich die ARD nicht lumpen und bringt Science-Fiction-Stoffe im Fernsehspiel-Outfit ins Programm. Und am Ende schauen wir noch auf ein non-fiktionales, aber ebenfalls deutsches Produkt auf Netflix. Comedian Oliver Pollack hat drei Prominente getroffen, um sie hinterher in seinem Stand-Up-Programm fertig zu machen. Ich bin gespannt, ob Jan Freitag das lustig findet. Hallo Jan, worüber lachst du in letzter Zeit, wenn du privat Fernseh guckst? Vielleicht über Squid Game oder über was anderes?
Zum Glück habe ich die ganze Zeit gelacht, ja, es war saukomisch, geht zu Herzen, rührende Serie, nee, ich verkneife mir das Lachen.
Okay, nee, ich habe tatsächlich jetzt gerade die erste Folge Squid Game geguckt, so als Nachzügler und fand es irgendwie eigentlich recht gut, besser als ich es gedacht hätte.
Hochwertig gemacht, aber mir ging diese Gewaltorgie zu schnell auf die Nerven,
das war
mir
zu selbstreferenziell. Kann man, aber wenn man jetzt die ganze Zeit über Schulhofspiele im Zusammenhang mit Squid Game liest, muss man sie ja doch nochmal anders bewerten und trotzdem eben auch beim Künstlerischen bleiben und das fand ich besser als gedacht.
Aber ja, und schlimm, dass man es gucken muss, weil alle drüber reden. Es hat sowas wie früher Wetten, das ging einem auch auf den Nerven, aber irgendwie haben es alle gesehen, damit man am Montag mitdiskutieren konnte im Büro oder in der Schule.
Aber irgendwie auch geil, dass es eine Serie aus Korea gibt, die jetzt über die ganze Welt spricht und die Nummer 1 in den Netflix-Charts ist und keiner von den Kritikern hat es wahrscheinlich vorher besprochen, weil es keiner auf dem Schirm hatte und
naja, also, es war auch die Agentur, die das vertritt hier in Deutschland, die sind ja auch, werden ja auch extrem mäßig beliefert mit diesen journalistischen Previews, also diese Screener.
Ja,
da sind die sehr schlecht.
Das allerdings gibt es mittlerweile, gerade jetzt bei so einem Global Player wie Netflix, so viele lokale Produktionen, dass die wahrscheinlich, wenn die jedes einzelne Land bewerben würden, was da rauskommt, dann könnten die sich überhaupt nicht mehr fokussieren und irgendwas bewerben.
Das stimmt, aber also Amazon zum Beispiel, wenn man da bestellt, dass man die ersten Folgen von Maradona haben möchte.
Ach Mensch, wie kommst du jetzt auf Maradona?
Verrückt, verrückte, impulsive Überleitung.
Dann funktioniert das, meinst du?
Dann geht es sofort. Also es ist tatsächlich so, dass die sind halt auch aber einfach so sehr auf Rendite gebürstet. Und das ja auch noch gekoppelt ist an dieses Verkaufsmodell von Amazon. Deswegen sind die da vielleicht auch noch mehr hinterher, dass das gut besprochen wird vorher. Das ist Netflix anscheinend ziemlich egal. Aber da rufst du an oder schickst eine Mail und 5 Minuten später hast du einen Screener. Und das ist mal sehr, sehr hilfreich, mit denen zusammenzuarbeiten.
Gut, das sind jetzt Interna und du hast es ja schon angesprochen. Unser erstes Thema ist die Biopic-Serie über Maradona, über die wir schon ganz oft, weil wir andere Fußballformate fiktionaler Art, aber auch non-fiktionaler Art hier besprochen haben, haben wir schon ganz oft so angeteasert, kommt im Herbst, jetzt ist sie tatsächlich da. Sie läuft auch schon seit letzten Freitag, 29. Oktober und Maradona leben wie ein Traum, komischer deutscher Titel, das Original spare ich mir mal, ist eine argentinische Serie, ich kann nämlich kein Spanisch.
Aber kann man ja schon mal sagen, das ist Maradona Sueño Bendito heißt und das heißt irgendwas mit Traum und das heißt irgendwas mit Leben, nehme ich mal an, aber deutsche Titelübersetzung, das haben wir auch schon öfter mal zwischen den Eckzähnen gehabt, das ist halt ein Kapitel für sich.
Genau. Ja, vielleicht eine blöde Frage, aber Jan, worum geht's in Maradona Leben wie ein Traum?
Es geht verrückterweise um Diego Armando Maradona, der hat noch einen dritten Vornamen, der mir aber gerade nicht einfällt. Es schildert das Leben von ihm anders jetzt als diese Sky-Serie Totti über Francesco Totti, die sich sehr stark auf einen Aspekt seines Lebens bezogen hat, nämlich das Ende seiner Karriere.
Genau, ne? Hatten wir hier im Podcast.
Ja. Diese Serie, 10 Teile, kümmert sich tatsächlich fast um das gesamte Leben von Maradona, angefangen mit dem Beginn seiner Fußballkarriere, so um das Alter von 10 rum, glaube ich.
Ja, ich glaube, so als 9-Jähriger, der erste Darsteller ist, glaube ich, 9 Jahre alt oder soll 9 Jahre alt sein, kommt auch ungefähr hin.
Genau, kommt ungefähr hin und der aber schon zu der Zeit als absolutes Supertalent in Argentinien handelt, gewirrt schon auf der Einkaufsliste diverser Clubs in Argentinien ist und wahrscheinlich auch schon, weiß ich nicht, wie damals die europäischen Clubs waren.
Ich glaube, glaube, mit 9 haben sie noch nicht gecastet.
Haben sie noch nicht gecastet, nee. Auf jeden Fall kümmert sich diese Serie um 4 Lebensabschnitte. Einerseits halt ganz am Anfang, gespielt von Juan Cruz, den ich jetzt erwähne, weil das erstaunlicherweise ein richtig guter Fußballer ist.
Der kleine Junge, ne?
Der kleine Junge, das ist Wahnsinn, wie der...
Ich glaube, es ist auch der einzige richtig gute Fußballer von den 4 Darstellern.
Genau, immer das Problem bei solchen, bei solchen Sportformaten, die von richtigen Schauspielern und Schauspielerinnen dargestellt werden, da Leute zu finden, die schauspielen und Fußball spielen oder Sport betreiben können. Der kann das hervorragend und spielt so die ersten paar Jahre, als er eben auf den Radar größerer Clubs in Argentinien kommt. Dann wird er Jugendnationalspieler, wird dann vom zweiten dargestellt. Ich spare euch jetzt die Namen, weil das wahrscheinlich eh Leute sind, die man außerhalb von Argentinien nicht so gut kennt.
Das ist eine argentinische Serie, ne? Spanischsprachig.
Und die, der spielt ihn jetzt ein paar Jahre, bis er während er Jugendnationalspieler ist, die erste WM, die Diktatur-WM 1978 in Argentinien verpasst, dann aber den Absprung schafft zum nächst älteren Spieler, Darsteller, der aber gar nicht im Original gar nicht älter ist, denn die haben das gleiche Alter, sieht bloß ein bisschen älter aus. Die zeigen dann den Superstar Maradona, wie er in Italien tatsächlich zum ersten richtigen Fußball-Multimillionär dieses Gewerbes wird. Und zwischendurch wird aber immer wieder eingeschaltet wie der ältere Maradona, ich wollte fast sagen der Greis, aber das ist ja gar nicht, es ist halt nur einfach sehr, sehr früh, sehr wild gealtert, wie also der Maradona kurz bevor er gestorben ist, sich selber komplett ruiniert hat und dann werden diese 4 Lebensepochen werden immer so ineinander geschnitten und zeigen halt die jeweiligen Höhepunkte dieser Karriereabschnitte und weil man aber von Anfang an weiß, dass Maradona gestorben ist, woran er gestorben ist, ja, im Vorjahr ist er, glaube ich, gestorben.
Ich glaube, ziemlich genau ein Jahr her.
Ist genau, genau ein Jahr her, nimmt der einen wichtigen Teil an, also dieser völlig ruinierte Ex-Superstar. Und bei dieser ganzen Geschichte, also diese 4 Lebensabschnitte, wie sie geschildert werden, kommen auch ganz wichtige andere Faktoren ihrer jeweiligen Zeit zum Ausdruck. Also einerseits, wie so sich ein Kind aus dem Ghetto befreit, sprich die Sozialstruktur Argentiniens in den 80er Jahren wird dargestellt. Wichtig aber auch die Militärdiktatur, die eine sehr, sehr große Rolle spielt. Eine Rolle, die man auch der deutschen Nationalmannschaft und den Spielern 1978 gewünscht hat, die ja gesagt haben, Argentinien, super, hier ist gar nichts los.
Berti Vogt sagte damals, ich habe keine, ich habe keine politischen Gefangenen gesehen.
Sowas.
Das ist ein sehr schöner Ausdruck, weil natürlich hat man sie nicht gesehen.
Nee, witzig. Es geht aber auch um den Star-Kult, der damals anfing. Es ging um die Kommerzialisierung des Fußballs. Es handelt also einiges ab, immer entlang an dieser Figur, die wie so eine Lichtgestalt durch diese Serie flattert. Und ich finde sie hervorragend. Also das guckt sich extrem gut an.
Jetzt muss ich dich mal ganz blöd fragen, weil du klingst so kundig, als hättest du alle 10 Teile gesehen. Ich habe nämlich nur die ersten 2 oder 3 Teile gesehen und ich habe irgendwo gelesen, dass diese 10 Teile der, ich nenne es jetzt einfach mal ersten Staffel, die ja auch so mit, glaube ich, ungefähr 1 Stunde pro Folge, also 10 Stunden, also ziemlich sattes, episches Material darstellen, dass die gar nicht das komplette Leben von Maradona erzählen würden, dass schon eine 2. Staffel bestellt wäre. Stimmt das? Oder ändert das tatsächlich, also erzählen die 10 Teile tatsächlich die ganze Karriere?
Also wie ich das ja eben geschildert habe, werden die immer ineinander geschaltet, diese einzelnen Karriereabschnitte. Das heißt, es gibt gar keinen Anfang und kein Ende, sondern es gibt ein permanentes, sie springt immer hin und her und womöglich finden sich da immer noch Teile seiner Biografie, die noch nicht ausgeleuchtet worden sind. Ich finde es, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man auch noch was anderes findet, weil diese 4 Aspekte, die wir jetzt eben ja schon genannt haben, die sind so substanziell für seine Karriere, dass ich glaube, man kann natürlich was draus konstruieren, wenn es gut läuft, kann es aber auch lassen. Ich finde, dass ich habe es nicht alles gesehen. Also ich habe 4 Folgen gesehen. Und in diesen 4 sind schon so so ereignissatt und so lebenssatt ja auch von dieser Figur, die unglaublich faszinierend ist. Jede Folge ist voller irrer Momente und voller Realsatiren, die alle sehr, sehr unterhaltsam sind, die aber auch sehr, sehr fundiert sind und sehr viel aussagen über unsere Gesellschaftsform, in der wir leben.
Also lassen wir es mal offen. Ich habe tatsächlich gelesen, dass eine 2. Staffel bestellt wäre, aber wenn das gesamte Leben in den 10 Teilen erzählt ist, was wir jetzt auch noch gar nicht wissen können, denn Amazon hat da so einen etwas merkwürdigen Ausstrahlungsmodus. Sie haben, glaube ich, mit 2, 3 Folgen angefangen und dann zeigen sie die weiteren Sachen im Wochenrhythmus. Maradonas letzte Folge erscheint am 26. November. Vielleicht wissen wir erst dann oder die Tage davor, wie wie umfassend die Darstellung Maradonas Leben denn da war. Du hast schon mal verraten, du findest es hervorragend. Ich war ein bisschen skeptisch, weil es gibt ja den Dokumentarfilm, der schlicht Diego Maradona betitelt ist, vom britischen Regisseur Asif Kapadia, 2019, den man lange Zeit bei Amazon auch gucken konnte. Mittlerweile gibt es den da nicht mehr, sondern aber auch, sondern bei TV Now, beziehungsweise RTL Plus, wie es jetzt heißt, kann man das sehen. Es ist für mich vielleicht der beste Fußball-Dokumentarfilm, den es gibt. Also es ist ein faszinierendes Porträt, faszinierender geht's nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, wie so bei vielen, wir hatten es ja auch schon bei Totti im letzten oder vorletzten Podcast, immer diesen Vergleich zwischen einer sehr guten Dokumentation und der Fiktionalisierung, wie fällt die bei dir aus? Ich weiß jetzt gar nicht, ob du den Dokumentarfilm kennst.
Nee, ich habe die Doku nicht gesehen. Das ist, also bei Maradona ist natürlich der besondere Aspekt, dass sein ganzes Leben wie eine einzige Show war. Also ja. So über den englischen Begriff Serie.
Larger than life.
Larger than life. Deswegen prädestiniert er sich sowohl als Dokumentation als auch als Fiktion unglaublich für eine wilde Erzählung eines wilden Lebens. Mhm. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Doku nicht gesehen. Ich würde sie jetzt auch nicht am Dokumentarischen so sehr messen. Sie hat natürlich ihre fiktionalen Freiheiten, also nimmt sich wirklich kreative Twists, die unmöglich belegbar sind. Er war ja jetzt, glaube ich, kein Tagebuchschreiber und das ist irgendwann entdeckt worden auf dem Grund eines deutschen Bergsees.
Tagebüchern von berühmten Leuten kommen wir
ja
dann noch.
Ja, kommen wir gleich noch. Weiß ich nicht. Ich finde, es ist jetzt auch nicht herausragendes Fernsehen, aber ich finde, es ist sehr funkensprühend, einfach weil diese Figur des Hauptdarstellers, also des Hauptcharakters, so funkensprühend ist, dass du da auch echt nicht viel falsch machen kannst.
Findest du denn, Maradona war ja, wenn man ihn mal gesehen hat, immer so ziemlich nah am Wahnsinn. Also er war ja nicht nur larger than life, er war wirklich schillernd, wie es schillernd dann nicht mehr geht. Kommt das denn rüber für dich in der Serie? Also ich habe den frühen Maradona, der kommt ja noch relativ normal rüber, sage ich jetzt mal, den Jungen, den ich jetzt in den ersten zwei Folgen gesehen habe.
Weiß ich nicht. Ich nehme den, glaube ich, jetzt einfach mal so als so eine fiktionale Figur hin. Mhm. Ich weiß das, was alle Leute wissen, also dass er ein paar geile Tore geschossen hat, dass er ein großes Drogenproblem hatte, dass er wohl auch ganz schön durch die Gegend gevögelt hat und so. Das sind so Sachen, die sind ja weiterhin bekannt, das Boulevardwissen. Oder Boulevard-Halbwissen, ich messe das jetzt, ich versuche es gar nicht so sehr daran zu messen, sondern versuche das mal so phänomenologisch als eine Serie, die sich eines sehr, sehr realen Charakters annimmt, zu bewerten. Und da ist es eine tolle Geschichte über eine tolle Figur, ja, die sich das Leben wahrscheinlich, oder die man sich gar nicht so ausdenken könnte, wenn es Maradona nicht gegeben hätte und irgendjemand hätte diese Figur so aufgeschrieben und gesagt, ich habe mal einen Fußballer erfunden, hätte man das womöglich gar nicht geglaubt. Es ist auch nicht so, dass ich mir sowas von alleine angucken würde, wenn ich nicht gleichzeitig auch noch so Fernseh- und Serienkritiker wäre. Das ist nichts, was mich jetzt so unfassbar kickt. Aber jetzt, wo ich es mal geguckt habe, fand ich es absolut solide gemacht. Also für Leute, die gleichzeitig Fans von Sport und von so dokumentarischen, so dokudramatischem Fernsehen sind, ist es gut gemacht.
Es ist natürlich keine Serie. Wir haben die ja vorher so ein bisschen so erwartungsfroh immer mal wieder angesprochen.
Du hast die wirklich.
Oder ich habe es gemacht, ja, weil ich halte sie seit Monaten. Ich fand im Nachhinein eigentlich jetzt, wo sie draußen ist, dass der mediale Aufriss relativ klein war. Also es schien jetzt nicht so, als hätte Deutschland auf die Maradona-Serie gewartet. Und ist ja auch kein Wunder. Ich denke mal, das ist eine spanischsprachige Serie aus Argentinien, die ganz klar für den südamerikanischen Markt gemacht ist. Würdest du denn sagen, weil Maradona war ja wie so ein Heiliger irgendwie in Argentinien, ist es denn auch eine kritische Serie, die sich kritisch mit seinem Leben auseinandersetzt, oder ist es so eine Art Helden?
Nein, ist überhaupt kein Heldenkult. Nee, er wird in all seinen Abgründen geschildert. Also fußballerisch ist sein Leben natürlich ist unzweideutig. Er ist einer der besten Fußballer, wenn nicht der beste Fußballer, der jemals gelebt hat. Auch gerade, weil beste Fußballer es vor 40 Jahren auch echt noch schwerer hatten mit den 7 Innenverteidigern.
Ich finde, auch wenn du mal die Dokumentation gesehen hast, zu der ich ganz dringend rate, sagst du, glaube ich, tatsächlich, er war der beste Fußballer aller Zeiten. Auch wenn das immer so eine blöde Diskussion ist, aber ich versteife mich mal darauf. Ich glaube tatsächlich, was die Ballbehandlung betrifft, war er der Beste aller Zeiten.
Ja. Was war nochmal die Frage jetzt?
Kommen wir zur nächsten Frage. Die man sich immer stellen muss in einem Biopic, über einen Fußballer. Wie findest du die Fußballszenen?
war okay. Also verglichen mit Totti, die wirklich nicht gut waren, waren die gut. Auch, also sie haben tatsächlich, sie zeigen ja auch zwischendurch immer wieder Originalbilder von Maradona. Ja. Das ist auch ein Unterschied. Sie sind also da nicht so fixiert darauf, diese Ähnlichkeit der Darsteller durchzuziehen, dass da keinerlei Verwechslungsmöglichkeiten auftreten. Ansonsten ist es natürlich immer, wenn man so versucht, stimmungsvolle Bilder aus vollen Stadien nachzustellen, ist es immer, stehen da irgendwie so ein paar Hanseln, recken irgendwie ein bisschen linkisch ihre Arme in die Luft und sowas. Das ist immer schwierig.
Sie greifen oft auf dokumentarisches Material zurück und ich glaube, es ist auch eine gute Wahl. Auch gerade, weil diese Zeit, diese 70er Jahre in Argentinien, also diese frühen Sachen, die ich jetzt gesehen habe, mit diesem ja auch ziemlich grobkörnigen Bildmaterial, das hat so einen ganz eigenen Reiz. Ich finde, also für mich hat die Serie ein großer Pluspunkt ist der Look. Also der ist wirklich so, kommt für mich jetzt relativ authentisch rüber, macht Spaß zuzugucken, sieht nicht ausstaffiert oder ausgestattet aus, sondern man taucht wirklich so ein bisschen in die Zeit ein. Und von der Erzählung her fand ich sie relativ konventionell. Also sie versucht jetzt nicht irgendwie so einen Wes Anderson-artigen Twist, den wir zum Beispiel bei der Totti-Serie festgestellt haben. Sie erzählt ja eigentlich so wie so ein Melodram, so ganz klassisch mit den Zeitsprüngen eben. Ne?
Ja, finde ich also auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass der, damit wir uns nicht wieder so festquatschen auf Fußballthemen, ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema eigentlich, zu Faking Hitler, weil da ist ja auch wieder die Frage, wie dekoriert man die Vergangenheit. Und die spielt ja ungefähr zumindest teilweise in derselben Zeit, nämlich zur Zeit der Hitler-Tagebücher.
Ja, zur Zeit der Hitler-Tagebücher, die er angeblich, ich weiß gar nicht, von 1932 bis 1945 geschrieben haben soll. Aber wie wir ja alle wissen, war es ein großer Betrug. Es geht Faking Hitler, die Miniserie, 6x45 Minuten, ab Dienstag, 30. November, auf RTL Plus, falls jetzt keiner weiß, was RTL Plus ist. Es ist der Sender, die bis vor wenigen Tagen TV Now hieß. Und 1983 veröffentlichte der Stern Hitlers geheime Tagebücher. Die deutsche Öffentlichkeit war fasziniert und hat ein paar Tage lang diskutiert, litt Hitler tatsächlich unter Schlaf und Appetitlosigkeit und hielt er Ciao-Ciao-Hunde tatsächlich für falsch und hinterhältig, so weil Eva Braun, seine Lebensgefährtin, sich einen zulegen wollte. Nein, das war alles erfunden und gelogen. Es gab einen Fälscher, der diese Hitler-Tagebücher selbst kreiert hat, und ein Stern-Reporter, Gerd Heidemann, der übrigens mit 90 Jahren immer noch lebt, ist auf diesen Schwindel reingefallen und es gab einen Riesenskandal. Und wir kennen die ganze Geschichte natürlich, jedenfalls die, die alt genug sind, auch von der Helmut-Dietl-Verfilmung Stonk von 1992. Damals hat Götz George den Journalisten gespielt und Uwe Ochsenknecht war Kujau, der Fälscher. Und jetzt in diesen 6x45 Minuten Faking Hitler sehen wir Moritz Bleibtreu als Kujau und Lars Eidinger als Journalist. Ja, und was interessant ist, diese Serie ist vielleicht die erste deutsche Serie, die auf einem Podcast beruht, nämlich der Stern. Und das finde ich fast die noch faszinierende Geschichte rund um diese Serie. Der Stern hat selbst einen sehr, sehr tollen, muss ich leider hier neidlos anerkennen, Podcast produziert. Der heißt auch Faking Hitler. Und zwar hat der Gerd Heidemann, also der Journalist, hat alle Gespräche mit dem Kujau mitgeschnitten, alle Telefonate. Und es gab sehr, sehr viele davon. Die haben sind so eine Art Freundschaft eingegangen. Und aufgrund dieses umfangreichen Audiomaterials haben die praktisch diesen Podcast produziert, der absolut faszinierend ist, weil man Bad Schmäuschen spielt bei einer der größten Betrugs- und Hochstaplergeschichten, die Deutschland erlebt hat. Und der Film, beziehungsweise die Serie, erzählt jetzt einfach nochmal diese Geschichte nach, tut dies aber eigentlich auf eine recht konventionelle Art. Jan, wie fandest du Faking Hitler?
Konventionell, also gerade wenn man es mit dem Film von Helmut Dietl vergleicht, der in jeder Hinsicht drüber ist, der sämtliche Figuren als komplette Knallchargen zeichnet, also wirklich alle Figuren als Knallchargen zeichnet. Es ist keine einzige Figur dabei, die auch nur ansatzweise gut dabei wegkommt. Und hier ist es schon immer die Figur ein bisschen ernster, ohne dass das andere jetzt unernst wäre oder gehässig gewesen wäre, sondern man nimmt sie hier ernster, man erzählt die Geschichte einfach ein bisschen bodenständiger. Trotzdem ist es auch eine ulkige Serie geworden. Mhm. Also das merkt man an der Musik, man merkt es auch ein bisschen an der Zeichnung von Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger, die auch beide ein bisschen wirr und durchgeknallt wirken. Aber im Original, die heißen wie ihre Originalcharaktere, glaube ich, auch wirklich ein bisschen wahn.
Ja.
Sonst hätten die das wahrscheinlich auch gar nicht durchziehen können.
Also wenn man den Podcast hört, ist es auch fast so ein bisschen wie wie Realsatire oder wird mal so ein Telefonstreich zuhören.
Ja, aber sie haben ja noch einen extra Twist eröffnet. Hier, ich habe auch nicht alles davon gesehen bislang, aber hier spielt zum Beispiel noch eine junge Journalistin aus der Stern-Redaktion mit, die einerseits irrsinnig viel mit diesen Männerbünden damals zu tun kriegt, weil sie anfangen soll, richtige Geschichten zu recherchieren. Und andererseits eben noch so einen Nebenstrang eröffnet, weil sie bei der Suche nach SS-Verbrechern, also sie kommt irgendwie, der Stern kommt der Sache auf die Spur, dass Horst Tappert, der Darsteller von Derek, in der Waffen-SS war.
War eine reale Diskussion damals in Medien.
Stimmt, ja, auch. Ich nachgewiesen, dass er da drin war. Ja. So, hat ihm seiner Karriere aber in dem damaligen Deutschland überhaupt nicht geschadet. Und sie geht dieser Sache nach und entdeckt bei den Recherchen danach, wie sie ihm oft, also Horst Tappert auf die Schliche kommen könnte, dass ihr eigener Vater, gespielt von Ulrich Tukur, ebenfalls in der Waffen-SS war. Und das ist noch so eine Nebengeschichte, die immer so dabei mitschwingt und das diese Serie, finde ich, unglaublich interessant macht. Unabhängig davon, dass sie sehr hochwertig produziert ist und sehr solide durchgeschrieben und alles gut geskriptet und so.
Eidinger und Bleibtreu machen das auch gut, ne?
Wie immer, beides herausragende Schauspieler.
Wobei es bei Eidinger hat es mich nicht gewundert, bei Bleibtreu, dass er den Kujau spielt. Er hat in Schwaben gelebt, aber er ist ja eigentlich Sachse. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so ein Mischdialekt.
Das ist ein Mischding. So, der Hamburger aus München, Moritz Bleibtreu, seine ganze Jugend auf dem Kiez verbracht hat. Es ist interessant, dass er das so gut hinkriegt, eigentlich, das Schwäbische. Ja. Aber ich finde, sie erzählen natürlich extrem stringent diese Geschichte dieser beiden, wie sie dieses trojanische Pferd erst so in die Burg reinreiten und dann nachher explodiert alles mit diesen Tagebüchern. Aber dadurch, dass sie noch diese Nebengeschichte haben mit dieser Journalistin und ihrem Vater, sind sie so ein bisschen mehr in der damaligen Zeit verhaftet, als Stonk es damals war. Das heißt, sie erzählen sehr viel mehr über diese Nazi-Seilschaften, die damals überall noch an der Macht waren. Sie erzählen sehr viel mehr über die Frauenfeindlichkeit dieser Seilschaften, wie schwer es für Frauen war, da Fuß zu fassen. Mhm. Und das finde ich interessant, dass sie sich nicht so festlegen auf diese Geschichte, die bei Dietl halt irgendwie 2 Stunden gedauert hat.
Genau, ich fand eigentlich auch, dass der Dietl-Film, okay, Dietl hatte seinen eigenen Style, der war eigentlich moderner und also hat moderner oder verrückter erzählt, als es diese Serie tut. Aber was ganz gut tatsächlich rauskommt, ist dieser Erzählstrang, wie eben Anfang der 80er Jahre, wie präsent eigentlich das Dritte Reich und auch die Leute, die natürlich damals noch vielfach gelebt haben, auch diese Besessenheit, die ja der Heidemann hatte oder vielleicht sogar noch hat, von dieser Nazi-Zeit, was die da so veranstaltet haben.
Genau, das erklärt sich jetzt besser eigentlich. Mhm. So, warum sind die so angekommen? Weil die Leute, zum einen war das Land noch voller Nazis an Schaltstellen der Macht. Ja. Und zum anderen waren die Leute auch gedanklich noch überhaupt nicht losgekommen von dieser Zeit.
Man hat ja auch noch, ich erinnere mich daran, dass man um 80 herum noch diskutiert hat, ob Adolf Hitler vielleicht doch noch irgendwo lebt in Südamerika. So Bild-Zeitung oder so hat er auch mal hier und da mal so einen kleinen Artikel gedroppt.
Ja.
Er wäre heute so und so alt. Aber damals hätte das theoretisch noch funktioniert und mittlerweile natürlich nicht mehr. Also das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Aber gleichzeitig ist mir es auch ein bisschen zu sehr gebaut, diese Figur von Ulrich Tukur, der dann den Professor mit, ne, den liberalen Professor mit Nazi-Geheimnis spielt und die junge Journalistin, die natürlich drin sein muss, weil man natürlich auch eine junge Frau in der Serie braucht. Also es ist ein bisschen, deswegen sage ich mal, die Serie ist konventionell, wenn auch unterhaltsam und hochwertig gemacht, muss man schon sagen. Was ich ganz interessant finde, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, eigentlich müsste man nochmal Stone gucken von 1992. Ich habe es tatsächlich damals im Kino gesehen und danach nie mehr wieder. Und du hattest mir vorhin eben, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, verraten, dass du vor einem Monat nochmal Stone gesehen hast. Wie ist denn der Film für dich gealtert?
Der ist gealtert, als sei er vorgestern geboren worden. Das ist wirklich, der ist sowas von brüllend komisch, dieser Film, weil da auch Schauspieler so herausragend ist. Also die haben alle so eine unfassbare Lust daran, diese Figuren an den Rand des Wahnsinns zu spielen, alle. Dass man den, also wirklich, ich meine, klar, wenn man selber damals in dem Alter war, dass man es im Original zur Zeit der Kino-Erstauswertung im Kino sehen konnte, ist man natürlich, ist die Sicht darauf immer so ein bisschen nostalgisch verbaut. Aber ich habe ihn mit meinem damals 12-jährigen Sohn geguckt, oder 12, 13 so ungefähr. Und der fand den auch richtig witzig. Der hat mehrfach, richtig häufig laut gelacht, weil er es verstanden hat, wie diese Figuren in ihrer Zeit verlinkt sind und wie zeitlos sie dennoch sind in ihrem Wahnsinn, auch in ihrem Selbstdarstellungswahn und in ihrem Egoismus, in ihrer Profitgeilheit, in ihrer Arroganz und ihrer Eitelkeit. Das ist alles, ist eigentlich ein Festival der Eitelkeiten. Und das hat er gecheckt. Und daran merkt man, wenn es jetzt ein Teenager von heute checkt, dass das witzig war und das sogar witzig findet, dann hat er offenbar was gut gemacht.
Das ist auf jeden Fall ein recht schönes nostalgisches Stück über diese alte Bundesrepublik von damals. Das hat mir ganz gut gefallen, auch wenn mir die Serie insgesamt ein bisschen zu konventionell war, was nicht heißt, dass sie schlecht ist. Was mich wirklich begeistert hat, und das ist eine ganz klare Empfehlung, ist dieser Podcast, der genauso heißt wie die Serie Faking Hitler. Da sollte man wirklich mal reinhören. Und
mach ich mal.
Das sind, glaube ich, 30-minütige Folgen. Und ich glaube, wenn man eine Folge gehört hat, weiß man auch, ob man darauf abfährt oder nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen. Genau. Und damit kommen wir zum dritten Thema in unserer heutigen Podcast-Folge. Und das dritte Thema sind eigentlich zwei unterschiedliche Mehrteiler, die beide vom ZDF produziert wurden und die, einerseits Westwall ab Samstag, 20. November um 10 Uhr zum Binge-Watchen in der ZDF-Mediathek, ansonsten ab 7.12. bei ZDF Neo und dann Furia ab Sonntag, 7.11. in der ZDF-Mediathek. Ansonsten wird das dann Sonntag, Montag, 7., 8. November ausgestrahlt und dann nochmal eine Woche später. Beide Miniserien erzählen von rechten Verschwörungen und Jan erklärt, vielleicht fangen wir einfach mal mit einer Serie an, ne? Wollen wir mit Westwall starten?
Können wir mit Westfall starten? Ich hätte es mit Furia.
Na, dann fangen wir mit Furia an.
Egal, also ist egal. Beide zeigen, der Schoß ist fruchtbar noch, sagt man ja so. Das, was in Faking Hitler, also zur Zeit der Hitler-Tagebücher, noch relativ offen in der Gesellschaft gelebt werden konnte, hat sich jetzt mittlerweile in den illegalen Untergrund verzogen. Aber in beiden geht es um so rechtsradikale Verschwörungen mit dem Ziel, große Anschläge zu planen. Bei Furia, eine deutsch-norwegische Serie, 8 Teile lang, wird angedockt an das Attentat von Anders Breivik, was man den ausspricht, in Utøya und in Stockholm, also dieses Massaker, das er da auf dieser Insel angerichtet hat, das ist 10 Jahre her, also auch in der Serie heute, wie es jetzt auch real 10 Jahre her ist. Und so im Angedenken an dieses Ereignis bereitet sich gerade so eine so ein illegales rechtsradikales Netzwerk irgendwo in den Fjorden Norwegens darauf vor, einen wirklich großen gesellschaftsverändernden, europaerschütternden Anschlag in Deutschland zu vollziehen. Und während das passiert, kommt, das ist sozusagen der Nebenstrang dieser Geschichte, ein Polizist namens Asgir in dieses Nest, der dorthin versetzt wird, weil er irgendwie eine neue Identität bekommen hat und auf der Flucht vor russischen Mafiosi ist, den er
Zeugenschutzprogramm.
Genau, so ein Zeugenschutzprogramm. Er kommt in diesen Ort und entdeckt dort einerseits dieses rechte Netzwerk und kommt ihn so ein bisschen auf die Spur. Andererseits trifft er dort auf eine Kollegin namens Ragnar, die schon seit Jahren in diesem Netzwerk recherchiert. Und
also als Undercover-Ermittlerin.
Genau, als Undercover-Ermittlerin. Sie ist da gerade mal so angekommen und wird aber auch jetzt im Laufe der ersten Folgen, droht sie zu enttarnen, soll irgendwie einen Anschlag in Oslo machen.
Also ist Teil dieses rechten Netzwerks oder sie gibt sich, glaube ich, als rechte Bloggerin aus und sucht Kontakt zu diesen echten
Genau, und hat es auch geschafft.
Also hat es geschafft.
Genau, ist in die inneren Strukturen reingekommen. Und der Boss dieses Ganzen, ein Deutscher namens Brehme, gespielt von Ulrich Nöten, koordiniert das Ganze und glaubt, dass es Maulwürfe gibt, wie es halt immer ist. Und sie wird verdächtigt, weil sie die Jüngste ist. Und jetzt versucht sie halt trotz dieser Verdächtigung in dieser Gruppe weiterhin zu bleiben. Und in dem Moment verlagert sich das Geschehen so ein bisschen nach Deutschland, wo das Bundesinnenministerium, vertreten von Nina Kunzendorf als Abteilungsleiterin im Bereich öffentliche Sicherheit, auch diesem Netzwerk auf der Spur kommt. Und dann in diesem Moment wird es halt mehr und mehr zum Thriller, nämlich dem Kampf der offiziellen Stellen beim Versuch, diesen Anschlag zu verhindern, der sich immer deutlicher am Horizont auskristallisiert.
Ich fand eigentlich schon, also du hast gesagt, 8 Teile, 8 mal 45 Minuten, ich glaube, gezeigt wird es im ZDF auch als 4 mal 90 Minuten, also es ist auch eine ziemlich lange Strecke, die man da geht, und ich fand eigentlich, dass es relativ, also am Anfang ist es noch so eine schöne Einführung in diese wunderbare Natur da in Fjorden, dieser Vater mit seiner Tochter, und dann also mutiert es aber sehr schnell zum Thriller mit Thriller-Elementen, die ich ehrlich gesagt schon ziemlich oft gesehen habe, und was ich danach gesehen habe, trotz der interessant klingenden Geschichte, war es für mich, um jetzt auch mal ziemlich direkt mit der Kritik einzusteigen, relativ erwartbar, was die Thriller Elemente.
Das stimmt, da wird echt nichts Neues geboren.
Ja, es gibt wenig Charakter, was irgendwie doppelbödig ist, oder es ist eigentlich, würde ich fast sagen, es ist ein Action-Thriller.
Ja. Ja, ja, auch mit den Figuren, die da dargestellt werden. Es gibt dann noch so einen Rechtsterroristen, gespielt von August Diehl, der so ein bisschen wahnsinnig ist, der aber auch, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der jetzt noch irgendwie gebrochen wird. Also die 5, 6 Kerncharaktere sind von Anfang an eigentlich das, was sie am Ende der Geschichte auch sein werden. Ich habe es noch nicht zu Ende gesehen, aber wenn es mich jetzt nicht überrascht, wo ich jetzt gerade nicht vorausgehe, was aber jetzt auch wieder ein bisschen ignorant ist, weil vielleicht tun die das ja, und am Ende werden die alle nochmal auf links gebürstet und machen genau das Gegenteil von dem, was sie am Anfang der Serie gemacht haben. Du hast aber recht, es ist total konventionell. Es ist aber, finde ich, immer noch gehaltvoller als das, was, und ich glaube, da gehen jetzt unsere Meinungen womöglich ein bisschen auseinander, als das, was Westphal praktisch parallel dazu macht. Also es geht, glaube ich, jetzt schon am Sonntag los, ne? Oder was hattest du gesagt?
Nee, Furia ist das, was jetzt schon am Sonntag losgeht in der Mediathek und auch mit dem ersten Teil im ZDF. 22.15 Uhr wird das immer ausgestrahlt, sonntags und montags. Westphal dauert tatsächlich noch ein bisschen. Das geht am 20. November in der Mediathek los. Das sind, glaube ich, auch, waren es auch 6 Teile, 45
Minuten. Sowas, ja. Hat eine ähnliche Versuchsanordnung. Es gibt einerseits, witzigerweise spielt da Jeanette Hein mit, die auch bei Faking Hitler die Edda Göring spielt, sehr interessant.
Genau, die mit Heidemann tatsächlich zusammen war, mit dem Sternjournalisten, aber Jeanette Hein muss immer die mittelalten doppelbödigen oder ja, wie soll man sagen, undurchsichtig, sagt man, glaube ich, immer Charaktere
macht verkörpern. Sie hervorragend.
Macht sie sehr gut.
Ja, hier ist sie jetzt eine Frau, die auch sehr undurchsichtig ist, die so eine Art NSU 2021 aus obdachlosen Jugendlichen, also aus Straßenkids zusammenbastelt, die so desperat sind, dass sie unformbar sind, dass sie die mit einem Dach über dem Kopf und ein wenig Wärme im Herzen dazu bringt, ebenfalls einen riesigen Anschlag zu
komisches Camp im Wald, ne, wo sie die kaputten Jugendlichen zu rechtsradikalen Kämpfern erzieht. Ist ein Stoff, der auf einem Roman beruht, der genauso heißt, und der Autor hat auch das Drehbuch geschrieben.
Benedikt Gollhard heißt er. Ich kannte den nicht. Ich kenne auch den Roman nicht. Sowas interessiert mich auch nicht sonderlich. Entschuldigung. Aber das ist wieder so, es geht also letztlich um einen rechtsradikalen Anschlag, der geplant wird, und der wird dann sozusagen flankiert von so ein paar Seitengeschichten, die alle miteinander verwoben sind. Hier geht es um eine Polizeischülerin.
Genau, wir haben eigentlich falschrum angefangen, weil Hauptfigur, also Fixstern der Erzählung, ist eine junge Polizeischülerin. Das ist sozusagen die andere Seite, genau.
Genau, ja. Gespielt von Emma Barting, die kennt man auch so ein bisschen, also hat ein sehr einprägsames Gesicht.
Ja.
Die spielt so eine Polizeischülerin, auf die ein junger Mann namens Nick angesetzt wird, gespielt von Yannick Schümann, den man jetzt eigentlich auch immer in solchen Rollen sieht, als so schöner, leicht windig, dubioser so Antagonist, der aber auch der Protagonist sein könnte. Und das, er ist dann auch wieder ein Undercover-Cop und es wird alles so, so wer was wann wo will und welche Intrige dagegen wen gesponnen wird, wer mit wem verwandt ist. Der Vater von der von dieser Polizeischülerin Julia erweist sich irgendwann, glaube ich, als Mann von dieser oder als Ex.
Jetzt spoilerst von, du aber,
ja, Jan. Spoiler, aber es ist halt alles, es ist unglaublich aufgeblasen, unglaublich atmosphärisch, unglaublich auf Effekt.
Also ich glaube, was man wirklich mal, wo ich wirklich herzlich gelacht habe, glaube ich, auch schon vorher so einen Trailer gesehen. Also es gibt diesen jungen Typen, der auf die Polizeischülerin angesetzt wird, aus diesem rechtsradikalen Netzwerk, und dann verbringen sie tatsächlich, er schafft es mit seinem Charme, sie zu erobern, sie verbringen eine Nacht miteinander und Mensch, dann geht unglaublich was schief. Sie entdeckt das riesige Hakenkreuz auf seinem Rücken. Also, wie blöd kann man denn sein vom Plot her, dass man den geheimen Eroberer, der sozusagen unerkannt als Rechter bleiben soll, ein riesiges Hakenkreuz auf dem Rücken hat. Also ich glaube mal, wenn es jetzt auch nur ein Detail ist, anhand von solchen Erzählstrukturen war ich irgendwie auch relativ schnell raus, obwohl es auch ein paar positive Aspekte gibt. Zum Beispiel die Hauptdarstellerin, finde ich, die macht das ziemlich
gut. Die macht das sehr gut.
Die hat eine sehr authentische Ausstrahlung dieser jungen Frau, die eben auch aus keinen einfachen Verhältnissen, auf jeden Fall nicht aus typischen Polizeifamilienverhältnissen kommt.
Ich kenne keine einzige Polizeifamilie persönlich, weiß also auch nicht, ob es Polizeischülerinnen gibt, die so sind wie sie, aber wenn ich mir eine basteln würde, würde ich sagen, das bitte?
Man kennt tatsächlich wenige, also aus Filmen kennt man unzählige Polizeifamilien, deswegen glaubt man sie zu kennen, aber wahrscheinlich, ich kenne tatsächlich auch keine einzige Polizeifamilie.
Ich kann dir so aus meinem Nähkästchen erzählen, dass ich in der 5., 6. Klasse mit den beiden Zwillingssöhnen des damaligen Polizeipräsidenten Hamburgs in einer Klasse war. Und die fand ich beide doof.
Ja, genau. Deswegen bist du ja dann auch später zu den Autonomen, oder was?
Genau, deswegen habe ich irgendwann nur noch Steine auf Polizisten geschmissen. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich glaube ihr das einfach, dass eine Polizeischülerin so sein könnte. Ich glaube es hingegen nicht ihrer besten Freundin und Mitbewohnerin, gespielt von Lorna Ischema, eine sehr schwarze, auch so conscious schwarze Darstellerin und Figur in dieser Rolle. Die wirkt da exakt so, als wenn man gesagt hätte, hey Mensch, wir brauchen übrigens ein bisschen Diversity, da müssen wir da noch so eine Figur reinbesetzen.
Sieht man jetzt übrigens immer öfter.
Auch
in deutschen Serien, und ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, wie man dazu stehen soll, weil auf der einen Seite ist es gut und wichtig, dass solche Figuren ins Erzählen auch reinkommen. Andererseits sieht man eben oft, dass sie wirklich bewusst platziert wurden, nur der Diversity.
Genau, und in diesem Fall halt Lorna Ischema, eine wahnsinnig schöne Frau. So, ich kaufe dir einfach von vorne bis hinten nicht ab, dass die dir zur Polizei gehen möchte. Ist ein Vorteil, tut mir leid, entschuldige ich mich in diesem Moment gleich wieder für, aber für mich ist das halt einfach ein bisschen aufgepoppt.
Ist aber auch für die Bewertung der Serie insgesamt nicht so entscheidend.
Ist nicht entscheidend, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass sie um die Diversität bemüht sind. Diesem Bemühen sind sie hier halt nicht so richtig stichhaltig nachgegangen, aber die sind hier so viel nicht stichhaltig nachgegangen. Also das ist halt auch wieder hochwertig produziert. Finde ich schon, ist gut gemacht, so in großen Teilen. Also auch diese Natur, diese Abgeschiedenheit, in der sie dieses Camp aufbauen, ist alles, finde ich, das ist atmosphärisch schon okay. Aber das ist so wie
immer so durchschaubar. Jede Szene ist im Prinzip funktional. Es gibt keine Zwischentöne, es gibt keine Irritation. Und vielleicht kommen wir einfach mal dazu, diese beiden Thriller mit rechtem Rechtsterror-Hintergrund mal so zu bewerten. Ich glaube, wir fanden sie beide schwach, oder?
Ja. Ich weiß auch nicht. Also auf der rechtsradikale Verschwörungstheorie Serienskala, wie viel Hakenkreuze von 5 gebe ich ihm 1.
1. Okay, ich wollte nett sein und 3 geben, nee, aber
1.
Es ist
2. Okay, 2.
2 bis 3.
Ja.
Letztendlich gibt es dann so eine Meta-Erzählung in beiden Formaten, die da heißt, Holzauge sei wachsam, die Rechten sind überall und gerade da, wo du sie nicht vermutest, hinter scheinbar bürgerlichen Demokraten, ist dann verbirgt sich der rechtsradikale Verschwörer. Ja, ich weiß nicht, ob das so stimmt oder ob das irgendjemand weiterhilft. Es ist so ein bisschen wie die Angst vor dem schwarzen Mann, und der schwarze Mann ist halt jetzt der Rechtsradikale.
Ja. Ich kenne weder Polizisten noch kenne ich besonders viele Rechtsterroristen. Ich weiß also nicht, wie die ticken. Also wenn ich mir jetzt so angucke, wie Böhnhardt und Böhnisch aussahen zum Beispiel, dann, also so vom NS, vom realen NSU sozusagen, ich finde, die sehen aus wie Nazis und man weiß es, man weiß irgendwie, woran man mit denen ist. Wie die heute ticken, ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her.
Aber auf dem Campingplatz in Fehmarn, wo sie mehr Urlaub gemacht haben, wurden sie auch nicht enttarnt.
Wurden sie nicht enttarnt, nee.
Aber okay, das waren auch die 90er, da sahen auch viele Leute so aus,
ja,
vielleicht. Oder?
Ja, gut, kann sein.
Anderes Thema. Gut, also diese beiden Mehrteiler, und übrigens habe ich den Eindruck, dass es immer mehr Mehrteiler und Miniserien gibt. Also die Formate werden immer länger, habe ich das Gefühl. Oder es gibt mehr lange Formate als früher, was, glaube ich, auch von der Kostenstruktur für die Sender irgendwie günstiger ist, ne, weil sie mehr Programm füllen. Mhm. Aber für uns als Kritiker, als Journalisten auch hartes Brot, weil wir sehr viel gucken müssen, theoretisch.
Ach, da lachen und sich doch jetzt Leute, die an der Werkbank stehen, immer tot über uns.
Ja, und auch Fernsehen. Kinder, die unsere Kinder, die langsam vielleicht jetzt das Alter kriegen, wo sie erkennen, dass nicht das Gucken nicht immer nur schön ist, aber ja. Bis vor kurzem war es noch so, dass sie dachten, das wäre der Traumberuf. Nee, also Strich drunter, eher ärgerlich und hat nicht wirklich Spaß gemacht.
Nee, hat nicht Spaß gemacht. Nee, Fury hat mir anfangs ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe es aber auch nicht zu Ende geguckt, werde ich aber auch nicht machen. Also können wir abhaken,
die beiden Serien. Ja, wir kommen vom ZDF zum ARD. Ich hab ja schon angekündigt, wir haben heute ein deutsches Special oder ein hier in unserem Podcast. Da kommen wir zu einem Programm, was tatsächlich schon letzten Mittwoch im ARD lief. Das war der Near-Future-Film Zero mit Heike Makatsch. Und wir wollten, der ist natürlich immer noch in der Mediathek vorhanden, und wir wollten mal darüber sprechen, weil Zero eigentlich Teil einer, ja, sagen wir mal so, einer Aktion ist von SWR und WDR mit Near-Future-Filmen. Die haben vor 2 Jahren haben sie einen Roman mit Kurzgeschichten veröffentlicht in der Zusammenarbeit mit einem renommierten Verlag, dessen Namen hier gerade, ich glaube, es war Surkamp, wo verschiedene Autoren wie Dietmar Dart und viele andere, die so ein bisschen auch Science-Fiction-affin sind, eben so Near-Future-Kurzgeschichten aufgeschrieben haben. Und diese werden jetzt allesamt verfilmt. Es gab schon vor einem Jahr den Film Exit mit Friedrich Mücke in der ARD. Ist übrigens jetzt auch, weil er wiederholt wurde, auch wieder in der Mediathek zu sehen. Und jetzt eben Zero. Und wir haben ja den vielfach gefeierten Ich bin dein Mensch von Maria Schrader, der Deutschen Filmpreis, Berlinale, Silberner Bär ganz groß abgeräumt hat, kommt auch aus dieser Reihe mit Near-Future-Filmen. Also es sind im Prinzip kleine, vom Budget her kleine Science-Fiction-Filme mit großen Fragen. Und Zero, um den es jetzt aktuell geht, ist nach dem gleichnamigen Bestseller von Mark Ellsberg, der übrigens auch Blackout geschrieben hat, eine Miniserie, die jetzt auch gerade bei RTL, nee, bei Join Plus läuft, mit Moritz Bleibtreu.
Auch ein bisschen Near Future. So.
Auch Near Future. Und bei Zero handelt halt von einer, spielt in Deutschland in einer nahen Zukunft, wie der Name schon sagt. Und Heike Makatsch spielt so eine investigative Journalistin, die praktisch so einen Anschlag untersuchen soll. Da geht es um die Verflechtung von großen Digitalkonzernen und Politik und Terror. Es gibt praktisch das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee in dem Film, es gibt praktisch so einen allmächtigen Digitalkonzern, der die sogenannte ACT-App auf den Markt bringt, wo es dann immer mit großem Primborium neue Versionen, so wie bei der Apple-Show, rauskommen. Da gibt es einen großen Auftritt und die ACT-App ist sozusagen das, was jeder haben muss, und ist eine App, die einem praktisch den ganzen Tag über erzählt, was man als nächstes tun soll. Und das finde ich eigentlich von der Grundidee ganz schön. Heike Makatsch spielt eine Witwe, die hat eine 17-jährige Tochter, und als die mit ihren Leuten da rumhängt, wird dann tatsächlich aufgrund falscher Befehle dieser ACT-App wird einer von deren Freunden erschossen. Und genau, sie untersucht praktisch diesen Skandal, und es ist im Prinzip auch ein Thriller, der praktisch vor der Folie so einer nahen Zukunft spielt, wo wir eben unsere Verantwortung abgegeben haben an eine App.
Ja, Jan. Ja, die aber auch, also ganz wichtiger Faktor daran ist ja, finde ich, dass es da um diese Bewertungssysteme geht. Also es geht darum, nicht nur, wie greifen diese Apps und wie greifen diese Algorithmen in unser Leben ein, sondern wie sehr richten wir unser Leben danach aus. Und das ist ja, hier ist es so, wie auch in einer Folge von Black Mirror, einer der besten. Ich weiß immer nicht, wie die jetzt vom Titel heißen. Aber da ging es auch darum, dass alle sich gegenseitig bewerten und dass diese Bewertungspunkte, die du dabei sammelst, sind dafür für alles verantwortlich, was dein Leben ausmacht. Du kriegst ohne diese Bewertungspunkte, kriegst du keine Wohnung, kriegst du keine Arbeit, kriegst du keine Anerkennung, du kannst nicht mehr ordentlich einkaufen. Alles geht den Bach runter, wenn du nicht immer 5 Punkte bekommst. Und das ist hier so ein bisschen ähnlich aufgebaut. Also du musst diese App sorgt dafür, dass du ständig bewertest und bewertet wirst, und das sorgt dann für so ein Rattenrennen, dass alle immer ständig darauf aus sind, Punkte zu kriegen. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass wenn du einen Schwerverbrecher enttarnst, der auf der Fahndungsliste steht, dann kriegst du Punkte, und das macht
dabei einer. Dabei wird dieser Jugendliche erschossen.
Da wird dieser Junge, der sieht halt jemanden auf seine App, sagt, den Hubster wird gesucht, dann stellt er dem hinterher, wird erschossen dabei, und das sind dann so diese dramatischen Peaks, die diese Serie nimmt.
Der Film. Ausnahmsweise mal ein 90-Minüter.
Und das ist, ich finde die Idee natürlich ganz ulkig, dass diese ACT-App in Deutschland entsteht und nicht in den USA. Das ist ein bisschen Wunschdenken dabei. Aber es ist teilweise wirklich auch albern, was sie da konstruieren. Also Axel Stein, der früher so ein reiner Comedy-Darsteller, der jetzt langsam so ein bisschen die Kurve bekommt und ernstere Stoffe spielt, mal einen Autisten gespielt hat, glaube ich, unlängst. Der spielt da irgendwie Chefredakteur eines Medienmagazins,
wo Heike Makatsch arbeitet.
Genau, spielt da völlig drüber, ist völlig unglaubwürdig, muss ständig mit irgendwelchen Anglizismen um sich werfen und sowas. Also die Grundkonstellation dieser Serie finde ich ganz interessant. Ich finde es aber darstellerisch, auch gerade von Heike Makatsch, finde ich es echt eher so auf B-Movie-Niveau dargestellt. Also
ja, ich finde, es leidet so ein bisschen an Drehbuch. Also das ist schon so ein bisschen, das Thrillerhafte ist da stark in Vordergrund gekehrt. Ich kenne den Roman von Mark Ellsberg nicht. Ich weiß, dass er von 2014 ist, also immerhin schon 7 Jahre alt. Insofern eigentlich schon recht weitsichtig, weil ich glaube, vor 7 Jahren haben wir irgendwie, haben das vielleicht noch nicht alle so gesehen. Ich finde, weil du die Black Mirror-Folge angesprochen hast, das war mal, glaube ich, der Auftaktfilm zur zweiten oder dritten Staffel. Aber mit sowas muss man es ja vergleichen, weil das sind auch alles Near-Future-Stoffe, und Black Mirror ist ja wirklich hervorragend, eine hervorragende Anthology-Serie, die praktisch in jeder Folge gibt's auf Netflix. So ein Zukunftsszenario vielleicht von einer Stunde Dauer entwirft und brillant erzählt, brillante Ideen. Das Budget ist höher, aber letztendlich ohne Idee und gutes Buch, gute Erzählung, würde man auch mit Budget nichts werden. Bei Zero hat mir so ein bisschen die Tiefe in der Erzählung gefehlt.
Tiefe der Charaktere und alles. Vielleicht wäre das tatsächlich etwas, wo man eine Serie daraus hätte erzählen können, um da ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Dann allerdings mit anderen Darstellern, glaube ich. Und es ist natürlich immer so ein Grundproblem dieser Near-Future-Geschichten, dass sie eine Zukunft zeichnen, die schon begonnen hat, aber nur noch nicht in ihren Konsequenzen und endgültigen Ausformungen real ist. Das heißt, alles, was in Zero passiert, alles, was auch in diesen ganzen Folgen von Black Mirror passiert, ist mittlerweile schon so weit vorgeschritten, dass es denkbar ist, aber noch nicht richtig fertig. Also es ist noch nicht so, dass es unser Leben in dieser Vollumfänglichkeit beeinflusst.
Aber was bei Zero, fand ich, auch so ein bisschen gelangweilt hat, war, dass da war nichts Visionäres drin. Alle Problematiken, alle Erzählstränge, die da vorkommen, sind im Prinzip schon da.
Ja.
Und da fand ich zum Beispiel den Film von vor einem Jahr, diesen Exit, wo der Friedrich Mücke so einen jungen Start-Upper spielt, der praktisch so eine perfekte Virtual Reality erschaffen hat, die ihm ein großer Konzern abkaufen will. Und der Film erzählt, hast du ihn gesehen
damals? Ich habe den gesehen,
ja. Ich fand den eigentlich nicht schlecht, der hatte vielleicht auch seine kleinen Schwächen, aber der Film hat wirklich erzählt von der Problematik, die virtuelle Welt, die Welt der Avatare von der Realität zu unterscheiden.
Ja.
Und das tut er eigentlich ganz gut.
Auf jeden Fall besser, ja. Was mich aber auch daran gestört hat, was mich an deutscher Science-Fiction generell stört, ist, dass die immer in so einer komischen 2001 Stanley Kubrick-Ästhetik stecken. Das ist immer alles so unglaublich aseptisch und Hochglanz und weiß. Also überall, die Kulissen sind immer so unfassbar cremeweiß dekoriert, was niemals vorkommt in einer deutschen Near Future oder Science-Fiction-Version, wenn es nicht explizit darum geht, ist der Klimawandel. Mhm. Das heißt, die technischen Möglichkeiten werden bis zum Ende ausgereizt. Das ist im Grunde genommen so eine libertäre FDP-Version der Science-Fiction, die besagt, alles, was in der Zukunft passieren wird, wird von Technologie geprägt.
Und es ist immer sehr sauber.
Es ist extrem sauber, Zukunft, es ist hier auch extrem sauber. Und das ist immer, das finde ich einfach, dass einerseits soll es so unglaublich, soll die Zukunft so in der Gegenwart verankert sein, andererseits ist diese Gegenwart aber so, lässt die Zukunft so außer Acht dabei, dass ich das nicht ganz verstehe, was das soll. Und das, also da war das Fernsehen tatsächlich schon mal weiter. Also es da hatten wir kurz drüber gesprochen, diese 2030 Formate mal gab, wo sie in so einer Art Dokudrama im ZDF, das ist jetzt vor 15 Jahren oder sowas.
Ja, nicht ganz, glaube ich. Aber das war ja sehr wie so ein Doku. Es war eigentlich mehr so wie so ein Doku-Stück mit Spielhandlung bebildert.
Ne? Also ich glaube, ich habe sie auch ewig her, so 2007, 2011 waren die, glaube ich, ist 2030 Aufstand der Alten.
Aufstand der Jungen.
Und da hat man einfach mal so die überalterte Gesellschaft so als Gegenstand genommen. Und da war es aber auch so wie ich mich erinnere, die haben halt hatten ja alle irgendwie dieselben Klamotten, das Revier war plötzlich ausgestorben am Jackett und so weiter, also alle waren komisch uniformiert.
Es sah aus wie ein Science-Fiction-Film, der in der Wieso-Redaktion entstanden ist und wahrscheinlich haben die da sogar mitgewerkelt.
Kann sein, ja.
Aber als du sagtest, wir waren da schon mal weiter, hatte ich eigentlich gedacht, wir reden jetzt über die 60er, 70er Jahre, dann solche Sachen wie Millionenspiel oder Fleisch oder sowas gab, als deutsches Fernsehen tatsächlich schon mal Science-Fiction gemacht hat. Und dann war Science-Fiction wahrscheinlich mit George Lucas und der Erfindung von Star Wars und den großen, großen Budgetfilmen hat man gesagt, okay, das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Und jetzt auf einmal nach 40 Jahren oder sowas entdeckt das deutsche Fernsehen diese Science-Fiction-Stoffe wieder. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee. Ich glaube, im ZDF, vom kleinen Fernsehspiel finanziert, gibt es jetzt auch demnächst so eine Near-Future-Reihe. Ist mir jetzt gerade entfallen. Und
Dystopia. Drei Filme über die Zukunft.
Drei Filme über die Zukunft und an dem, wie ich finde, eigentlich ziemlich gelungenen, schönen Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader, der ja auch viele Preise bekommen hat, sieht man auch, man braucht kein Riesenbudget, um eine anrührende Geschichte aus der Zukunft, eine gute oder eine spannende oder auch erheiternde Geschichte über die Zukunft zu erzählen. Aber bei Zero ist es vielleicht am wenigsten geglückt.
Genau, ist am wenigsten geglückt. Man kann aber auch einfach sagen, es ist noch Luft nach oben, weil diese Debatte, wie leben wir in den nächsten 20 Jahren, die war irgendwann mal, war das einfach so eine Spielerei, um zu gucken, wie es laufen könnte. Mittlerweile ist es keine Spielerei mehr, sondern existenziell, also wie leben wir in 20 Jahren, definiert darüber, ob wir überhaupt noch leben in 20 Jahren. Von daher können solche Formate gerne weiter versuchen, nach vorne zu
gehen. Genau, und wir wollen es grundsätzlich unterstützen, damit wir nicht immer über Krimis sprechen müssen oder Thriller. Genau. Und wir hoffen, dass die Near-Future-Filme, die demnächst kommen, wieder vielleicht ein bisschen spannender sind.
Ja.
Und ja, damit verlassen wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen und kommen zu unserem letzten Thema heute, was Jan vorstellt, nämlich Your Life is a Joke. Kannst ja gleich mal sagen, wie wir das Format nennen wollen. Kommt auf Netflix ab Dienstag, 9. November. Erstmal nur 3 Folgen und ist von und mit Oliver Pollack. Stell's mal vor, Jan.
Ist eigentlich relativ schnell erzählt. Oliver Pollack ist einer der derbsten, bissigsten, boshaftesten, reflektiertesten und gleichzeitig witzigsten Komiker in Deutschland, wie ich finde. Man muss ihn ein bisschen mögen. Ich weiß gar nicht, ob er Jude ist, also
ob er praktizierender Jude ist. Hintergrund,
genau, sein Vater ist Holocaust-Überlebender, hat es durch mehrere KZs geschafft, wie durch ein Wunder, habe ich gelesen. Und dieser Komiker aus dem emsländischen Papenburg mittlerweile in Berlin, der thematisiert seine eigene Biografie und das Jüdischsein in Deutschland auf eine Art und Weise, wie sich das sonst niemand trauen kann, der nicht selber Jude ist, macht unfassbar boshafte Witze darüber.
Ich glaube, eines seiner Programme hieß Ich darf das, ich bin Jude.
Ich darf das, ich bin Jude oder Jud süß sauer. Solche Sachen macht er.
Aber er zieht sich jetzt nicht nur auf diesen jüdischen Hintergrund zurück.
Nö, also aber
er macht schon noch andere Sachen.
Genau, findet aber immer statt. Also den lässt er nie ganz außen vor und macht Witze, die sonst niemand machen kaufen darf. Und dieser wirklich sehr, sehr lebenspralle, körperlich pralle Charakter lädt unterschiedliche Prominente in seinen Opel Manta ein, fährt mit denen einen Tag lang durch deren jeweiligen Lebensmittelpunkt und lernt sie, soweit das eben geht, kennen. Mhm. Und am Ende dieses Tages macht er aus diesen 25-minütigen, also aus der auf 25 Minuten verdichteten Begegnung ein Stand-up-Programm, in dem er den Protagonisten oder die Protagonistinnen gehörig durch den Kakao zieht. Mhm. Also dass sie kriegen da richtig aufs Stand-up-Brett. Und den Anfang macht Christian Ulm, gefolgt von der Berliner Hip-Hopperin Nura und dann wiederum gefolgt von Jennifer Weist, besser bekannt als Jennifer Rostock, also eine
Sängerin von Jennifer Rostock.
Genau, so ein bisschen also Punkrock.
Drei Begegnungen, insgesamt dauert es dann so, glaube ich, 30, 35 Minuten genau. mit diesem Stand-Up-Comedy-Programm. Also er kommt diesen drei Leuten ziemlich nah, sie verbringen so einen intimen Tag miteinander. Und dann am Ende werden sie geroastet oder gegrillt.
Geroastet, genau, ja.
Genau. Sie sitzen dann, müssen dann praktisch in der ersten Reihe sitzen. Es gibt aber auch ganz normales Publikum. Und dann macht der Polak, der sozusagen sie vorher sehr weich war mit seinen Gästen und um halt ihnen möglichst nahe zu kommen. Andererseits, das sind natürlich auch alles Profis, die wissen, worum es geht. Die macht er dann praktisch fertig. Also es ist eigentlich eine sehr bösartige Grundidee und passt insofern sehr zu Oliver Pollack.
Aber er schmeichelt ihn auch. Also es ist nicht so, dass er haut sie nicht nur in die Pfanne, sondern er schmeichelt ihn auch. Er sagt allen dreien immer, was er an ihnen hat, was das für Gestalten sind, was sie bedeuten für ihre jeweilige Pop-Subkultur und so. Und ich finde, wir sollten jetzt gar nicht verraten, was da stattfindet, was die erleben. Und vor allen Dingen nicht, was das nachher für Witze generiert, wenn er diesen Stand-Up-Teil macht. Der ist 7 Minuten lang, der ist nicht ewig oder sowas. Ne? Mhm. Aber bei der Jennifer Rostock zum Beispiel, da haben sie darüber geredet, dass sie sehr viel Body-Shaping macht, sie ist von oben bis unten tätowiert und extrem sportlich, verwendet viel Mühe auf ihr Äußeres und ist dabei halt so perfektionistisch und dann sagt er irgendwann so, ja, du bist immer dazu bereit, dich zu perfektionieren, warum machst du das denn nicht bei deiner Musik mal? Mhm. Und das ist so ein bisschen das Niveau, das er dabei hat. Und das ist, ich finde es, also er ist ein Typ, mit dem möchte ich nicht gerne, nicht unbedingt einen Tag lang im Opel Manta verbringen, weil er sehr, sehr intensiv, sehr direkt, sehr selbstbezogen ist, trotz seiner Neugierde, die er denen gegenüber zeigt. So.
Ich kenne ihn persönlich, ich habe ihn mal, er hat ja schon zwei Formate gemacht im Fernsehen, die auch beide, ich glaube, eins hat Grimme-Preis oder beide haben Grimme-Preis. Das war diese auf Pro7.
Das Lachen der Anderen.
Das Lachen der Anderen war, glaube ich, vom WDR.
Ich dachte, das ist auch Netflix.
Nee, es kann sein, dass es bei Netflix kommt mittlerweile, aber das war, glaube ich, eine WDR-Produktion.
Ja, okay.
Das hatte ja auch so ein bisschen so einen ähnlichen Ansatz. Ne? Also da verbringen er und der Micky Beisenherz, der da der Partner ist, das kann man, glaube ich, auch im Mediathek oder bei YouTube oder sowas sehen. Die verbringen immer auch einen Tag oder eine Zeit bei bestimmten Gruppen. Das ist Altenheim, das sind Leute mit Down-Syndrom, das sind also wirklich Gruppen oder Klientel, wo man sich ziemlich in die Nesseln setzen kann. Und danach machen die auch ein Comedy-Programm über die und eben die Leute sitzen im Publikum. Ich finde, noch eine sehr viel mutigere Idee als Your Life is a Joke, weil man da eben nicht mit Medienprofis die ganze Nummer abzieht, sondern eben mit Allerweltsmenschen. Und wofür ich ihn mal getroffen habe, war diese Late-Night-Show, die er mal für Pro7 gemacht hat, wo es aber auch irgendwie Fernsehpreis oder Krimipreis für gab, ziemlich überraschend, wo er in der kurzen Abfolge, keine Ahnung, 5 Minuten verschiedene Gäste hat in so einer Kneipe, in so einer Berliner Kneipe und da so ein Speed-Dating-Talk mit denen macht. So ein bisschen so eine Art Anti-Interview-Sendung.
Ja.
Auch ein Format, wo man sich lange drüber streiten kann, ob es gut war oder nicht. Also ich fand es teilweise, es hatte seine Momente, ich fand es aber auch teilweise ziemlich scheiße.
Er ist ein derber Typ einfach und das muss man mögen, also man muss man auch mit klarkommen. Das ist
er
nicht
liebt
so.
Auch das Scheitern und er inszeniert das Scheitern und aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihn damals für dieses Pro7-Format mal getroffen in Berlin und er war ganz nett, ganz lieb, gar nicht irgendwie, gar niemand, bei dem man aufpassen musste. Also ich glaube, man bei Comedians unterschätzt man immer so ein bisschen dass es einen großen Unterschied geben kann zwischen der Privatperson und der Bühnenperson.
Ja.
Und da er hat halt eine ziemlich derbe Bühnenperson und die da sind, stecken bestimmt auch Teile von ihm drin. Aber er ist nicht so.
Ja, dann muss ich das vielleicht dahingehend revidieren, zu sagen, ich möchte nicht bei ihm in diesem Auto sitzen.
Du möchtest nicht geroastet werden.
Ich möchte nicht geroastet werden, also aber auch schon nicht diesen Tag mit ihm verbringen, weil das oftmals auch so, das ist so eine Steigerungslogik der Schlagfertigkeit, die sich da ergibt. Also die sind auch alle ganz schön am Selbstdarstellen. Selbst Christian Ulm, der glaube ich gar nicht so zur Selbstdarstellung neigt, versucht mit ihm mitzuhalten und versucht mit der Derbheit mitzuhalten von ihm. Und deswegen reden die sehr schnell auch über Pipi-Kaka-Witze und so weiter.
Also ich habe die Folge mit der Nura die Rapperin, ja. Ne? die habe ich nur angeschaut, also kurz angeschaut, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich habe die Folgen mit Christian Ulmen und Jennifer Weist komplett gesehen und ich fand Ulmen fand ich so mittelprächtig interessant. Also ich finde das Format grundsätzlich schon ganz gut, also kann man sich gut angucken, weil der Ulmen so ein bisschen so auf so eine softe Art irgendwie sich öffnen möchte oder das zumindest vorgibt zu tun.
Ja.
Und bei der, das, ich fand eigentlich die Folge mit der Jennifer Weist am besten, weil die ist nicht blöd und die geht aber trotzdem voll auf die 12, die öffnet sich sehr stark und ist aber auch schlagfertig. Mhm. Und deswegen fand ich die Folge eigentlich am besten, weil sich da so zwei Profis duellieren und die sehr unterschiedlich sind. Und was ich eigentlich am berührendsten finde bei der Serie, ist, wie er immer singt.
Ja, also dieser komische Titelsong, ne?
Ja, also er ist kein guter Sänger, aber er ist ein ganz großer Soul-Fan oder Musik-Fan. Und es gibt eben diesen Titelsong Your Life is a Joke. Und den singt er immer mit so einem Playback, aber mit seiner eigenen Stimme live den Leuten immer im Auto vor. Und bei der Jennifer Weist gibt es eine wunderbare Szene, wo er ihr erzählt, wenn er mal irgendwann heiraten sollte, wird er irgendwie diesen alten 90er-Jahre-Hit You von, wie hieß es? Ten Sharp oder so,
ja,
ne? Glaube ich, hieß die Band. Würde er sich wünschen und dann sagt sie, ja, Moment mal, was ist das nochmal für ein Lied? Und dann singt er das ihr vor, irgendwie mit so einem Erdbeereis in der Hand, irgendwie um den... Also man hat schon auch so den Eindruck, da geht es so ein bisschen um sich näher kommen oder so spielerisch, halb ernst. Aber das ist eine ganz berührende Szene. Also das sind ganz berührende Szenen, immer wenn der Oliver Pollack so singt und dann entsteht so eine weiche Brechung dieses Ich-roaste-dich-Formats, die mir sehr gut gefällt. Also ich glaube, das kann noch gutes Potenzial haben, dieses Format.
Genau, und das sind ja auch alles so Popkultur-Alpha-Tiere, so ein bisschen. Die können das auch ab.
Ja.
Ne? Also gerade so jemand wie Christian Ulm, der kann austeilen, der kann einstecken. Jennifer Rostock auch. Das ist dieser Begriff starke Frau ist natürlich totaler Bullshit. Aber wenn er noch auf irgendeine Frau angewendet werden könnte, dann auf sie. Also das ist echt eine, mit der man sich besser nicht anlegt. Schon gar nicht sexistisch oder misogyn anlegt. So.
Die sind übrigens auch zusammen im Fitnessstudio, ne?
Ja, ja, genau. Sie ist ein bisschen besser in Shape als er.
Obwohl er wo er ziemlich beleibt ist, gibt er auch vor, sehr viel Sport zu machen.
Glaube ich ihm sofort.
Finde ich aber auch gut.
Kommt auf Sportart an.
Ja, genau.
Aber das ist so, die sind schon, die können das alle ab. Und das ist das, die Leute, die sich darauf einlassen, spätestens dann, wenn sie es jetzt gesehen haben, wissen sie auch, dass sie es abkönnen müssen. Mhm. Und ist schon noch nicht einfach, glaube ich, da zu sitzen im Publikum, aber und gerade so gebasht zu werden oder geroastet. Aber nichtsdestotrotz ist es ja witzig und es gibt dir ja auch, also es setzt dich ja auch in eine Position zu zeigen, du kannst mit Humor auch gegen deine eigene Person umzugehen. Du bist selbstkritisch, du bist selbstironisch. Das heißt, da gehen eigentlich alle als Gewinnerinnen raus und das von daher finde ich es gut. Und ich finde es auch gut, dass es so, das ist nicht viel gescriptet, glaube ich, an diesem Format. Der schreibt sich da nicht viel auf vorher. Die lassen das so ein bisschen fließen. Der Pollack ist, glaube ich, einer, der kann das auch. Also der gibt sich vier Stichworte, setzt sich da rein, recherchiert vorher kurz mal was für Wikipedia oder sowas und dann fahren die los. Und dieses Impulsive daran hat auch wenn es manchmal ein bisschen zäh ist und auch ein bisschen nervt, so diese Suche danach, sich über irgendwas zu unterhalten, ohne zu wissen, worüber, ist es schon sehr nett anzugucken. Und es ist, sind ja auch nur 35 Minuten, die flutschen so durch einen durch.
Wobei mir der längere Part mit der Begegnung besser gefallen hat als das Stand-Up-Programm am Ende. Es war jetzt nicht schlecht, aber... Man merkt schon diesen etwas schwierigen Spagat, dass man den roasten will und trotzdem ihm nicht komplett, oder dem Gast nicht komplett wehtun, weil es ist ja letztendlich auch eine Kooperation von zwei Medienprofis, die, ne, zusammen nur gewinnen können.
Ja, und wenn der eine Battle halt, ne? Also so, genau. Ist ein bisschen Hip-Hop. Das ist schon.
Aber es ist schon okay. Also ja. Es macht immer Spaß, wenn Oliver Pollack was Neues hat. Es ist immer irgendwie oft irgendwie interessant, auf eine gewisse Art.
Genau, es ist originell. Vor allem. Ja. Und Originalität ist ja wirklich was, was diesem, was dem deutschen Fernsehen sehr fehlt.
Genau. Das ist auf jeden Fall origineller als einiges, was wir davor besprochen haben aus Deutschland. Und ja, damit schließen wir unser heutiges Deutschland-Special. Vielleicht haben wir nicht ganz so viele Empfehlungen im November rübergebracht, wie wir gedacht hätten in dem normalerweise starken Herbst. Von daher müssen wir doch weiter Squid Game gucken.
Oder, ja, nee, doch ein Tipp, aber ohne jetzt mehr darauf einzugehen, ist die neue Schirach-Verfilmung auf RTL Plus, nicht mehr TV Now, wenn ich jetzt richtig...
Ja, seit gestern oder vorgestern
oder sowas, ja. Das ist eine weitere Schirach-Verfilmung, aber ohne jetzt weiter was darüber zu sagen, guckt es euch an, geht um Kindesmissbrauch, der kein Kindesmissbrauch ist. Mhm. Beispiel eines realen Falles von einem Kindesmissbrauchsnetzwerk, der in den Wormser Prozessen Ende der 90er Jahre aufgelöst wurde, und erzählt sehr viel über unsere Gesellschaft am Beispiel dieses Ereignisses von damals und erzählt das wirklich, wirklich herausragend gut. Also es, wenn wir was hätten empfehlen wollen, hier hätten wir das noch mit reinnehmen können, aber...
Ja, man kann nicht alles sehen. Wir haben tatsächlich auch so ein bisschen die dicken Schiffe, die internationalen Serien durchgescannt, ob wir was reinnehmen, und haben jetzt irgendwie nichts gefunden, was wir... Zumindest keine ersten Staffeln, die wir so direkt, was wir außer Maradona direkt machen mussten.
Nee, aber machen wir Weihnachten wieder.
Wir können ja auch mal das deutsche Fernsehen ein bisschen näher betrachten. Insofern, Jan, vielen Dank für das sehr nette Gespräch, sehr interessante Gespräch wiederum. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der ersten Dezemberwoche und schauen mal, was uns dann interessieren wird.
Und ob wir uns zum Studio durchschippen müssen durch meterhohen Schnee.
Genau, das wäre ja mal schön.
In diesem Sinne.
Also, macht's gut, bleibt gesund und bis in den Dezember. Ciao.
A César se cansou de esperar por mim, que demora. Mas sabe como é cidade grande, a gente nunca faz a hora. Trânsito engarrafado, a marginal está bloqueada. Bem que eu tentei te ligar, mas só dava que já postar.